Namen haben einen großen Wert. Viele zerbrechen sich lange, lange den Kopf, wie sie das Baby nennen sollen. Sie machen sich lange Listen von Namen, die passen oder auch nicht passend sind und führen lange Listen dafür. Große Unternehmen, die machen auch alles, um sich einen guten Namen zu bewahren. Es ist wichtig, wofür der Name steht. Wenn ihr das Wort Lego hört, Miele, Rolex, Nike, verbindet ihr gleich etwas mit diesem Namen, auch wenn ihr es nicht vor Augen seht und das habt. Diese Namen haben einen großen Wert. Aber der Name Gottes ist unvergleichbar mit jedem Namen, der hier auf der Erde genannt wird. Und heute dürfen wir weiter die 10 Gebote studieren. Wir sind jetzt schon beim 3. Gebot angelangt. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Ehrst du Gottes Namen. Und wir werden zwar nur 2. Mose 20, Vers 7 studieren, also als Grundtext, aber wir werden uns ein paar andere Stellen noch dazu nehmen, um dieses Gebot besser zu verstehen. Und lasst uns das 3. Gebot gemeinsam lesen. So heißt es in 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Bestimmt hast du gleich eine Vorstellung, nachdem du es gelesen hast, darüber, was dieses Gebot aussagt. Dir fällt dieser Bedeutung davon ein und du denkst, naja, wie soll man jetzt eine ganze Stunde, ich hoffe eigentlich keine Stunde, 40 Minuten, dass wir darüber nachdenken sollen, was dieses Gebot bedeutet. Und bevor wir uns sozusagen jetzt ein bisschen mehr studieren, möchte ich mit euch einen Schritt zurücktreten und überlegen, wie wir an diese Texte herangehen. 2. Mose 20, Vers 7 war tatsächlich nicht ursprünglich an uns adressiert. Die 10 Gebote waren nicht, also sind nicht aufgeschrieben für die Christen in Berlin-Hellersdorf im Jahr 2025. Sondern für wen wurden sie aufgeschrieben? Ihr dürft antworten. Für Israel. Für Israel vor 3.500 Jahren, die vor dem Berg Sinai standen, waren die 10 Gebote. Und trotzdem, also wir sind nicht damit direkt angesprochen, trotzdem hat Gott sie für uns aufgeschrieben. Wenn man das so auf 2 Punkten aufschreiben könnte, die Gebote damals, sie dienten dazu, dass das Volk Israel heilig lebt. Und wir wollen heute auch irgendwo heilig leben. Wie sollen wir also die 10 Gebote lesen? Und der einfachste Schritt wäre wahrscheinlich so. Naja, damals sollten Israeliten heilig leben. Wir lesen die 10 Gebote und müssen sie genauso befolgen. Leider ist das ein Schritt viel zu schnell, weil wir vergessen damit, dass die 10 Gebote eigentlich für die Israeliten waren und nicht für uns. Wir müssen einen Schritt weitermachen und zwar nämlich die Heiligkeit Gottes mit betrachten. Die Gebote damals, die Gott dem Volk Israel gegeben, stammen aufgrund von seiner Heiligkeit. Er ist ein heiliger Gott, ein perfekter und ein heiliger Gott. Und deswegen hat er den Israeliten die 10 Gebote gegeben, die seine Heiligkeit ausleben sollen. Und wir, die wir heute die 10 Gebote lesen, haben es immer noch mit demselben heiligen Gott zu tun. Und deswegen sollen wir auch heilig leben. Aber wir müssen einen Schritt weiter gehen, nämlich die zeitlose Wahrheit hinter den 10 Geboten herausfinden. Warum hat Gott es damals so geboten und was bedeutet das für uns heute? Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, wenn wir da viel zu schnell sind und einfach lesen und das für heute anwenden, kommen wir zu großen Problemen. Weil dann kommen wir zum 4. Gebot, dass man am 7. Tag ruhen soll und wir wissen nicht, wie das anwenden soll. Weil wir treffen uns nicht am 7. Tag. Heute ist der 1. Tag der Woche, biblisch gesehen. Oder wir kommen zu anderen Geboten, wo es heißt, dass wir keine Shrimps essen dürfen. In 3. Mose. Und dann fragen wir uns, na gut, warum lesen wir die einen Gebote in der Bibel und die anderen Gebote ignorieren wir? Warum essen wir Schweinefleisch und warum essen wir andere Sachen, die für die Israeliten verboten war? Weil wir oft zu schnell von damals zu heute überspringen. Wir müssen die zeitlose Wahrheit, also wir müssen gucken, was sagt dieser Text über Gott und wie wenden wir das auf uns heute an. Und das möchte ich mit euch heute machen. Trotz der Wärme möchte ich euch bitten, euch anzuschnallen, euren Helm aufzusetzen. Wir wollen gleich zusammen Gottes Wort studieren. Worum geht's in dem dritten Gebot? Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, worum es bei dem Namen Gottes geht. Dort heißt es nämlich, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird nicht ihn ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und dieses Gebot ist besonders, dass in anderen Geboten Gott persönlich von sich redet. Und hier redet er in der dritten Person von sich. Gott sagt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das heißt, wir sehen hier eine Betonung auf den Namen Gottes. Was ist der Name Gottes? Der Name Gottes sind nicht nur vier Buchstaben oder irgendein Codewort, der sonst keine Bedeutung hat. Der Name Gottes in der Bibel ist etwas viel, viel Größeres. Schaut mal in 2. Mose 3, Vers 13 bis 14. Dort steht nämlich, als Mose zum brennenden Dornbusch kommt und Gott ihn beruft, zu seinem Volk zu gehen. Und dann sagt er, naja, wenn sie mich fragen werden, also das Volk, was ist sein Name? Also was ist dein Name, der mich gesandt hat? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Der Auftrag, den Mose erfüllen muss, beginnt damit, dass er den Charakter und den Wesen Gottes kennt. Und dieses Ich bin, der ich bin, ist eine grundlegende Offenbarung über Gott. Gott ist der Einzige, der sagen kann, ich bin, der ich bin. Wir alle müssen sagen, ich bin, der ich geworden bin. Meine 33 Jahre haben mich geprägt zu dem Menschen, der ich heute bin. Gestern war ich noch ein anderer Mensch. Heute bin ich ein anderer Mensch, weil ich Sachen dazugelernt habe. Sachen sind in meinem Leben passiert und ich bin anders. Wir verändern uns. Aber Gott ist der unveränderliche Quelle alles Lebens und Heiligkeit. Er ist die Perfektion in sich. Und dieses Ich bin, der ich bin, ist die Grundlage für den Eigennamen Gottes. Das Wort Jahwe oder Jahwe oder früher wurde hat man auch Jehova formuliert. Das sind alles Aussprachen von dem Wort, sozusagen, dass wir mit Jahwe oder meistens unsere Übersetzung mit diesem Herr lesen. Und das ist der Name Gottes. Der Name Gottes ist nicht in sich magisch, sondern er steht für den Charakter Gottes. Und das ist bei uns häufig auch so. Ihr habt bestimmt irgendeinen Namen, den ihr mit einem Charakter identifiziert. Ihr könntet euch nicht vorstellen, euer Kind mit dem einen und anderen Namen zu nennen, weil ihr diese eine Person aus der Schule in Erinnerung habt, die einen sehr deutlichen Charakter hat und ihr könnt es euch keinen Fall vorstellen, die Person, euer Kind, so zu nennen. Und wir sehen hier wieder, Namen sind nicht nur einfach Namen, sondern sie haben einen Charakter in Verbindung. Und Gott möchte nicht nur, dass alle wissen, dass er Jahwe heißt, sondern dass sie alle Menschen wissen, dass er wie er ist, was sein Wesen ist. Und so heißt es in 2. Mose 9, Vers 16, wo er sagte zum Pharao, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, damit ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Schon in 2. Mose hat Gott das Ziel, dass sein Wesen, also wer er ist, was für ein Gott er ist, auf der ganzen Erde bekannt gemacht wird. Okay, das ist also, worum es beim Namen Gottes geht. Es ist nicht nur Jahwe oder Herr, diese Formulierung, sondern es geht um sein ganzes Wesen, wer Gott ist. Und dann lesen wir 2. Mose 20, Vers 7 in unserem Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und die unterschiedlichen Übersetzungen übersetzen das sehr unterschiedlich. Die Elberfelder sagt, nicht zu nichtigem aussprechen. Die russische Synodalübersetzung ungefähr sagt es, ist nicht vergeblich auszusprechen. Wenn man das ganz, ganz wörtlich übersetzen wollen würde, würde es man übersetzen müssen, es nicht zum Bösen tragen oder heben. Du sollst den Namen des Herrn nicht zum Bösen tragen. Worum es hier geht, ist, wir sollen den Namen Gottes nicht in etwas mit Verbindung bringen, was seiner nicht würdig ist. Es geht nicht nur darum, dass wir aus Versehen den Namen Gottes sagen und unbewusst, sondern etwas in etwas Unwürdigen in Verbindung herbringen. So heißt es in Hesekiel 39, wo Gott über die Zukunft spricht, nach dem tausendjährigen Reich, wo eine Sache sich erfüllen wird. Und dort heißt es, Und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige in Israel bin. Also Gottes Namen zu missbrauchen heißt, seinen heiligen Namen zu entweihen. Zu missbrauchen, zu etwas zu gebrauchen, was mit Gott nicht verbunden werden darf. Und dann lesen wir weiter. Denn der Herr wird nicht den ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nicht alle Gebote haben diese Formulierung, dass Gott es bestrafen wird. Warum heißt es hier dann, dass hiermit die Bestrafung erwähnt wird? Denn der Herr wird nicht den ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott muss bei diesem Gebot nochmal betonen, dass es ernsthaft ist. Dass es nicht ein kleines Gebot ist. Man denkt, naja, ich tue doch damit niemand groß zu Leide, wenn ich den Namen Gottes missbrauche. Aber das stimmt nicht. Gott lässt sich seine Ehre nicht berauben. Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen, dass Gott ein Markenrecht auf seinen Namen hat. So eine Art Copyright, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen dürfen. Stellt euch vor, wie eine Firma darüber denkt, und sie verfolgen das heute sehr, wenn sie sich einen großen Namen gemacht haben mit den Produkten, mit der Automarke, mit den Bohrmaschinen, die sie produzieren, und du würdest aus lauter Spaß und Freude billige, schlechte Bohrmaschinen machen und dann darauf Makita draufschreiben und es allen verkaufen. Die Marke wäre nicht so froh darüber, weil dann kauft jemand eine Bohrmaschine mit dieser Marke und stellt fest, dass sie der größte Schrott ist. Und so ist es auch bei dem Gottesnamen. Gott wird es nicht ungestraft lassen, wenn wir seinen Namen missbrauchen, also mit etwas Schlechtem in Verbindung bringen und alle anderen Menschen schlecht über Gott nachdenken. Schlecht über Gottes Namen denken, weil wir ihn missbraucht haben. Und deswegen sagt Gott, ja, du denkst, du tust damit niemand zu Leide, aber ich werde es nicht ungestraft lassen, weil mir mein Name großen Wert hat. Und so möchte ich eine kurze Zwischenanwendung für uns mitgeben und dich fragen, wie ist deine Sicht auf Gott? Wenn Gott sein Name so wichtig ist, sein Wesen, wo stehst du gerade heute in deiner Erkenntnis von Gottes Heiligkeit, wie Gott wirklich ist? Möchtest du Gott kennenlernen, was für einen Charakter er hat, was für ein Wesen er hat? Dieses Gebot ist ganz weit vorne. Also wir haben bisher das erste, das zweite und wir sind schon beim dritten Gebot. Und Gott will hier deutlich machen, dass ihm unsere Beziehung, also unsere Beziehung zu ihm eine große Priorität hat. Gottes Name ist wichtig und wir müssen uns die Frage stellen, wie ist meine Sicht auf Gott? Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Was bedeutet es nun, den Namen Gottes zu missbrauchen? Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass wir es nicht missbrauchen dürfen. Wie sieht es nun praktisch aus, ihn zu missbrauchen? Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie man das am besten sozusagen umfangreich abdeckt. Und ich denke, es wird uns am meisten hilfreich sein, wenn wir eine Liste von Beispielen durchgehen. Und ich habe dazu immer Bibelstellen mitgebracht, die uns helfen werden zu verstehen, wie das Ganze aussieht, Gottes Namen zu missbrauchen oder zu verunehren. Und ich habe das in drei Kategorien eingeordnet. Zuerst wäre es, Gottes Namen zu missbrauchen, ihn mit etwas Belangloses in Verbindung zu bringen. Gott in etwas in Verbindung zu bringen, was eigentlich kein Wert hat. Also Gottes Namen zu entwerten, indem wir es belanglos machen. Und hier müssen wir wieder uns daran erinnern, wie wir herangehen. Damals hat Gott den Israeliten geboten, dass sie den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen. Das heißt, wir lernen darüber, dass Gottes Name heilig und wertvoll ist. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie sie das für uns heute aus Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Es gibt Sachen in der Bibel, gar nicht erwähnt werden. Und trotzdem ist es ein Gebot Gottes, weil es vom Gottes Charakter entstammt. Zum Beispiel, wir verwenden in unserer Kultur, vor allem in der deutschen Kultur und auch in der englischen Kultur, oft solche Formulierungen, die Nebensätze sind oder einfach Gefühle ausdrücken, wie, oh mein Gott, ach Gott, Allmächtiger, um Gottes Willen, Gott sei Dank. oder wo man Gottes Namen gar nicht mehr verwenden will, sondern mit etwas ersetzt. Ach du meine Güte. Es geht gar nicht um die Güte, sondern es geht, also es ist ein Ersatz für Gott. Die Bibel spricht über solche Sachen gar nicht. Also in der Bibel steht nirgendwo, dass du nicht oh mein Gott sagen sollst. Aber ich bin überzeugt, dass dieses Gebot trotzdem darauf zutrifft, weil wir hier den Namen Gottes einfach leichtfertig missbrauchen für jede Kleinigkeit und für jede Minisache, dass wir den Namen Gottes gebrauchen, ohne Gott gar nicht zu meinen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das auch verboten ist. Belanglose Worte, Worte, die wir gar nicht meinen und Gott mit etwas in Verbindung bringen, wo wir Gott gar nicht meinen. Es ist nicht verboten zu sagen, oh mein Gott, in einem Gebet, wo man es wirklich ernst meint. Das ist nicht so, dass es ein verbotenes Wort ist. Aber wir müssen uns vorsichtig sein, dass wir nicht zu gering von Gott denken, dass wir bereit sind, ihn in jeden Satz reinzubauen. Oder belanglose Gebete. Belanglose Gebete. Jesus warnt davon, Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht um ihre vielen Worte willen. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ich habe mich häufig erwischt, dass ich mich hinknie zum Gebet und anfange zu beten und eigentlich gar nicht weiß, was ich bete, sondern Floskeln bete, die ich schon 1000 Mal gebetet habe und eigentlich gar nichts damit meine. Das ist gefährlich. Damit entehren wir Gottes Namen, indem wir so tun, dass es gar nicht wichtig ist, wie und was wir zu Gott sagen. Wir müssen uns vor diesen Floskeln hüten, wenn wir es gar nicht meinen und einfach nur viele Worte reden, weil man denkt, naja, länger das Gebet, umso heiliger ist der Mensch. Das ist eine Lüge. Oder auch belanglose Versprechen. In Prediger 5, Vers 1 wird davor gewarnt, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Es gibt bei manchen Menschen die Gewohnheit, ganz schnell ein Versprechen zu Gott zu machen. Ja, wenn du mich gesund machst, dann werde ich ja zur Gemeinde gehen. Ja, wenn das und das, dann werde ich das und das machen. Und man meint das gar nicht. Das sind belanglose Versprechen, die man sich nicht durchdacht hat, die man nicht ernst meint und vor denen wir uns hüten sollen. Die zweite Kategorie, wie wir Gottes Namen missbrauchen, ist, ihn mit Falschheit in Verbindung zu bringen, mit etwas Falschen. Also das eine war belanglos, man denkt gar nicht drüber nach und es ist nicht eine bewusste Lüge, die man ausspricht, sondern man denkt gar nicht drüber nach. Aber man kann auch Gottes Wort missbrauchen, indem wir mit bewusst falschen Sachen in Verbindung bringen. Zum Beispiel Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Worum geht es hier, wo Jakobus uns verbietet zu schwören oder irgendeinen Eid auszusprechen? Worum es da geht, ist, also der Kontext von Jakobus 5 ist, dass gewisse Arbeiter, zu denen Paulus schreibt, sehr leiden darunter, dass die Reichen sie ausnutzen und dass sie viele Herausforderungen haben. Und dann kann es schnell dazu kommen, dass man durch die Worte betrügt, belügt, um sich das Leben einfacher zu machen. Und Jakobus warnt uns davor, zu schwören bei dem Himmel oder bei der Erde noch irgendeinen anderen Eid, um so zu tun, als würde das, was ich gerade sage, einen besonderen Wert haben. Also ein Beispiel. Zum Beispiel, du möchtest, dass eine Person dir Geld leiht, aber du weißt, dass er keine so gute Erfahrung mit dir hatte, weil du nicht sehr gut mit deinem Geld umgegangen bist. Aber damit er dir mehr glaubt, schwörst du ein Eid auf etwas, damit er dir wirklich jetzt glaubt und trotzdem das Geld ausleiht. Also es geht darum, dass wir vertrauenswürdiger erscheinen, als wir es wirklich sind. Und deswegen schwört man dann beim Himmel oder bei Gott oder bei irgendwelchen Sachen und sagt, ich schwöre, ich gebe dir wirklich das Geld zurück. Aber Jakobus sagt, nein, 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 das soll nicht so sein. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Und oftmals ist dieses Schwören dann beim Namen Gottes oder bei irgendetwas, was mit Gott in Verbindung gebracht wird. Und wir verbinden mit unserer Lügen Man schwört etwas, was man gar nicht erfüllen will, mit Gott, und das ist eine Sünde. Jakobus sagt, dass unsere Antwort einfach und glaubwürdig sein soll und nicht mit Falschheit verbunden werden soll. Oder eine andere Sache ist falsch prophezeien. Falsche Worte zu reden, die Gott dir nie gesagt hat. Jeremia warnt in zwei Stellen davor, ich will sie mit euch durchlesen. Da sprach der Herr zu mir: Diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildung ihres eigenen Herzens. Darum so spricht der Herr über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe, und dann kommt das Gericht. Hier kommen Menschen und sagen, Gott hat zu mir geredet. Aber Gott sagt, sie weissagen Lüge in meinem Namen. Was sie erzählen, sind euch Lügengesichte, Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen, die in ihrem eigenen Herzen sind. Oder Jeremia 23, Vers 25. Ich habe gehört, sagt Gott, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt. Das ist auch ein Missbrauch von Gottes Namen. Wenn man seine eigenen Ideen predigen will. Und es ist nicht selten so, dass Leute zu einem kommen und sagen, Gott hat mir gesagt, dass dies und das. Aber es war nur ihr Traum, ihr Hirngespinst. Gott hat mir gesagt, dass ich meine Frau verlassen soll. Das kann nicht sein, dass Gott das gesagt hat. Weil Gott hasst Ehebruch und Ehescheidung. Das ist auch ein Missbrauch von dem Namen Gottes. Ich meine, vielleicht denken, naja gut, ich sage jetzt nicht zu den Menschen, dass Gott mir das gesagt hat. Aber wir müssen es in anderen Punkten auch vorsichtig sein, dass wir nicht Leute unterweisen und sagen, die Bibel sagt das, obwohl sie es gar nicht sagt. 5. Mose warnt uns davor. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes haltet, das ich euch gebiete. Wenn wir den Leuten sagen, die Bibel sagt, dass du das und das nicht machen darfst, aber die Bibel weder studiert haben zu dem Thema, noch uns Gedanken gemacht haben, was sagt die Bibel wirklich dazu, dann missbrauchen wir auch den Namen Gottes. Wir müssen vorsichtig sein, was wir zu Gottes Wort hinzufügen, also dass wir gar nichts hinzufügen, und auch, dass wir nichts davon entfernen, weil es den Namen Gottes verunehrt. Und die dritte Kategorie ist wahrscheinlich die größte und die breiteste Kategorie. Wir missbrauchen den Namen Gottes, indem unsere Worten oder Taten einen schlechten Ruf über Gott verbreiten. Indem wir Gott mit Unwürdigen in Verbindung bringen. Und ich denke, da gibt es zwei große Beispiele dafür. Wenn du dich ein Christ nennst, aber nicht so lebst, bringst du eine große Unehre über den Namen Gottes. In Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Das sind Menschen, die sagen Herr, Herr und sich in Verbindung mit dem Namen Gottes bringen und sagen, ich bin doch ein Christ, Herr, Herr, und beten zu Gott. Ich besuche doch die Gemeinde. Ich bin doch getauft. Ich bin doch ein Christ. Aber du verehrst den Namen Gottes, indem du nicht das tust, was er sagt. Gott hat keine Freude daran, dass wir uns nur Christen nennen. Jesus hat nicht einen Wunsch daran, einfach, dass nur möglichst viele in der Mitgliedschaft in der Gemeinde sind. Gott will, dass wir seinen Namen ehren, indem wir das tun, was er sagt. Und das kann sein, dass du heute ein Heuchler bist, dass du dich Christ nennst, aber in Wirklichkeit kein Christ bist. Es kann aber auch sein, dass wir als Christen unwürdig unserer Berufung wandeln. Ja, du bist ein Christ und nennst Gott Herr, Herr. Aber diese Sünde gestern, diese Sünde heute Morgen, es bringt eine Unehre über den Namen Gottes. Und davor müssen wir uns sehr hüten. Oder eine andere, wo man sich gar nicht Christ nennt und sich den Namen Christi schämt. dass man Gott nicht für würdig erachtet, sich öffentlich zu ihm zu bekennen und so tut, als wäre es sich unwichtig zu Gott bekennen. Markus 8, Vers 38 ist eine Warnung, wo Jesus sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und worum es hier geht, ist tatsächlich Menschen, die nicht bekehrt sind. Also es spricht hier nicht, dass du ein Christ bist und nur weil du das eine Mal dich geschämt hast, von Jesus Zeugnis zu geben, dass du nicht in den Himmel kommst. Darüber spricht die Bibelstelle nicht. Es spricht über Menschen, die sich schämen. Sie wissen, ja, Jesus ist wahr und wertvoll, aber sie wollen Jesus nicht nachfolgen, weil sie Angst haben darüber, was die Leute über sie denken werden und welches Folgen für sie haben wird. Und sie schämen sich, Christus anzuschließen. Und dieser Menschen wird sich der Sohn des Menschen schämen. Er wird sagen, nein, ihr gehört nicht zu mir. Aber trotzdem, auch für uns Christen ist, denke ich, eine Warnung. Wenn wir uns so verhalten wie dieser gottlose Mensch, der nicht Christus nachfolgen wird und wir uns schämen, Jesus zu bezeugen. Und ich bin so ermutigt von euch immer wieder in Hauskreisen und Grundlagenkursen zu hören, wie ihr euch nicht schämt, von Christus Zeugnis zu geben. Das ist immer für mich so eine große Ermutigung, weil ich weiß, dass euch der Name Gottes wertvoll ist und sein Wesen und ihr von ihm erzählt. Und so gibt es drei große Kategorien, wie wir Gottes Namen missbrauchen können. Indem wir es belanglos verwenden, indem wir es für Falsches verwenden oder indem wir uns unwürdig des Namen Gottes verhalten. Es heißt von einem Soldaten der Armee von Alexander dem Großen, dass er auch Alexander hieß. Aber er wurde wegen Feigheit im Krieg angeklagt. Und dann wurde er vor Alexander dem Großen gefragt, der ihn nach seinem Namen fragte. Und der Soldat antwortete leise, Alexander. Ich kann dich nicht hören, sagt der Herrscher. Der Mann sagte noch einmal etwas lauter, Alexander. Das wiederholte sich noch einmal, woraufhin Alexander Große meinte, entweder du änderst deinen Namen oder dein Verhalten. Entweder du änderst deinen Namen oder dein Verhalten. Und ich möchte hier innehalten und uns zum Nachdenken geben. Was ist dein Beitrag zum Ruf über Gott? Wenn die Menschen nur dich als Christen kennen würden, was würden sie über Gott denken? Was für ein Gott ist Gott der Bibel? Wenn sie die Bibel nicht gelesen haben und keine anderen Christen kennen würden, wie würden sie über Gott denken? Ist ein Gott nur ein Gott des Gerichts und des Zorns? Oder ein Gott, der irgendwie alles toleriert und ihm alles egal ist? Ein Gott, der über jede Kleinigkeit zornig wird und mit den Gläsern um sich schmeißt? Ein Gott, der faul ist? Was ist dein Beitrag zum Ruf über Gott? Und das ist die Funktion von den 10 Geboten, die uns zum Nachdenken auffordern sollen. Wie lebe ich mein Leben? Die 10 Gebote sind hart. Und ich hoffe, ihr merkt, dass ihr gesündigt habt. Mich hat diese Predigt sehr ermahnt, wo ich sie vorbereiten musste, wo ich gemerkt habe, ich bin oft darum bedacht, wie die Menschen über mich denken, nicht wie die Menschen über Gott denken. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen, dass wir uns anschauen können, wie können wir Gottes Namen ehren. Ich will heute nicht nur beim Gesetz stehen bleiben und zu sagen, so und so hast du da falsch gehandelt, sondern die Bibel endet nicht bei 2. Mose. Die Bibel geht weiter mit der Gnade und dem Kreuz Christi, der uns von unseren Sünden erlöst und uns Hoffnung gibt. Und so lesen wir im Johannes 1, Vers 12 eine Stelle, wie wir dem Namen Gottes Ehre geben können. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du kannst Gottes Namen Ehre bringen, indem du dich bekehrst, wenn du heute noch nicht bekehrt bist. Die größte Unehre, die du über den Namen Gottes bringst, indem du nicht an seinen Namen glaubst. Indem du sagst, ja, Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben, aber nicht für mich. ich bin ein zu ein schlimmer Sünder oder ich möchte zu sehr die Welt genießen oder ich möchte noch warten, bis ich mich bekehre oder ich bin noch nicht gut genug, um mich zu bekehren. So verunehrst du Gottes Namen. Du wirst Gott großmöglichen Lob bringen, indem du dich zu seinem Namen bekehrst, sagst, ich glaube, dass Jesus gerne vergibt. Wenn Jesus gesagt hat, dass er allen vergibt, die zu ihm kommen, dann will ich zu ihm kommen und dieses Geschenk annehmen. Gottes Vergebung ist nicht irgendwie, wie die wir uns erarbeiten müssen. Und so, ich muss so und so viel mal die Bibel durchgelesen haben oder ich muss diese eine Sünde in meinem Leben beseitigt haben, dann kann ich mich bekehren. Das ist eine Beleidigung gegenüber Gott. Weil Gott gesagt hat, ich werde niemand wegstoßen, der zu mir kommt. Egal wie groß die Sünde ist. Wenn du zu mir kommst, werde ich dir alle deine Sünden vergeben. Und wir ehren Gott, indem wir dieses Versprechen, dieses Angebot in Anspruch nehmen. Indem wir sagen, okay Gott, ich bin ein schlimmer Sünder. Ich bin durch und durch böse. Aber wenn du sagst, dass du mir die Sünden vergeben willst, dann will ich dir glauben. Dann will ich es annehmen. Ich meine, es gibt keine größere Beleidigung Gott gegenüber, keine größere Beleidigung gegenüber Gott, das Geschenk Gottes nicht anzunehmen, ist die größte Beleidigung, die wir gegen Gott über aussprechen können, indem wir sagen, nee Gott, das, was du am Kreuz gemacht hast, das ist unwichtig. So möchte ich dich ermutigen, wenn du heute noch nicht bekehrt bist, dass du dir zu Gott umkehrst und sein Leben für ihn lebst. Die nächste Stelle ist, dass wir bewusst für Gott leben. Und Kolosser 3, Vers 17 fasst das so gut und herrlich zusammen. Dort heißt es, und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und diese eine Stelle möchte ich euch mitgeben, dass ihr euch aufschreibt, mitnimmt, drüber sie auswendig lernt. Und ich finde, das ist sozusagen die Anwendung von dem dritten Gebot. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Es geht hier, wie ihr seht, um jeden Bereich unseres Lebens. Was ihr tut, im Wort oder Werk. Da ist damit das alles beinhaltet. Und dann heißt es, das tut alles. Und alles, wie Christian uns schon beigebracht hat, bedeutet wirklich alles. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also es geht um unser ganzes Handeln. Wenn wir uns zu Christus bekennt haben, ist es nicht so, dass ein Bereich unseres Lebens Christsein ist, so irgendwie ein Sonntag, und die anderen Tage, naja, da bin ich ich. Da bin ich die Person, die sich selbst, ihre Erfüllung in sich selbst sucht. Nein, er sagt, wenn ihr Christus angehört, dann tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Und was heißt das, im Namen des Herrn Jesus Christus zu tun? Das bedeutet so viel wie im Auftrag von Jesus Christus. Wenn Erich mir einen Auftrag gibt, irgendetwas zu besorgen, und ich komme zu Walli und sag, Erich hat mich darum gebeten, dass du das und das machst. Dann komme ich nicht in meinem Auftrag und sage, Walli macht das. Sondern Erich hat dich darum gebeten. Also ich komme nicht in meinem Namen, sondern im Namen von jemand anderes. Also sozusagen immer Auftrag von jemandem. Und das ist, wie unser ganzes Handeln sein sollte. Alles, was ich heute tue, soll im Auftrag von Jesus Christus sein. Und das ist wirklich alles umfassend. Alle unsere Worte, alle unsere Taten sollen von Christi Handeln zeugen. Und vielleicht nur ein paar Beispiele. Liebe Ehefrau, wenn du heute versucht bist, über deinen Mann zu nörgeln, dann erinnere dich daran, dass du alles im Namen des Herrn Jesus tun sollst. Freut sich Jesus über deine Einstellung zu deinem Mann und sagt so, genau dafür habe ich dich gesandt, dafür habe ich dir die Ehe geschenkt, damit du so viel wie möglich nörgelst. Oder lieber Arbeitnehmer, wenn du morgen versucht bist, auf deiner Arbeit nachlässig zu sein, möchtest du das mit Jesus in Verbindung bringen? hat Jesus dich auf diese Arbeit gestellt, damit alle Menschen wissen, wie faul Gott ist. Weil du sollst ja Gott widerspiegeln. Freut sich Jesus darüber, wenn er sagt, boah, der hat jetzt so viel Zeit wie möglich auf der Arbeit verschwendet, das bringt mir größtmögliche Ehre. Oder liebe Mama, die du die Nase voll hast von den schlaflosen Nächten oder von den streitenden Kindern, möchtest du, ist das dein Auftrag von Gott? Und Gott freut sich darüber, dass du ungeduldig wirst und unzufrieden wirst? Oder lieber Schüler, der du in der Schule bist und so viele Klausuren sind, obwohl ihr habt ja schon Schulschluss, vielleicht an die Studenten, die Klausuren schreiben. Hat Gott dich da reingestellt, dass du möglichst mit wenig Einsatz und möglichst viel Betrug deine Noten bekommst? Und vielleicht, liebe Schüler, jetzt am Ende des Jahres, wo ihr versucht seid, schlecht über eure Lehrer zu reden, die dies und das gemacht haben, ist das, wofür Gott dich auf die Arbeit gestellt hat und sagt, boah, ich freue mich so darüber, dass er sich Christ nennt und die ganze Zeit schlecht über seine Lehrer redet, wie unfähig sie sind, pädagogisch und so. Jeder Bereich unseres Lebens, wo wir mit unseren Freunden unterwegs sind oder wo wir vor anderen reden, dort sagt Paulus zu uns im Kolosserbrief, tut alles im Namen des Herrn Jesus, im Auftrag von Jesus. Und die dritte Sache, wie wir Jesus Ehre geben können, ist, indem wir von Jesus erzählen. Wir tragen ja den Namen Christi. Und das ist interessant, Christen wurden nicht sofort Christen genannt. Zuerst wurden sie Jünger Jesu genannt. Und dann, in Apostelgeschichte 11, Vers 26 heißt es, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und hier steht's nicht, warum sie Christen genannt wurde. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass sie so viel von Christus geredet haben, dass all ihre Gespräche sich von Christus gezeugt haben, dass man sie angefangen hat, Christen zu nennen. Dass ihr Verhalten und ihre Worte voll von Christus war, dass man, das sind diejenigen, die die ganze Zeit von Christus reden. Das sind diejenigen, von Christus singen. Das sind diejenigen, die wie Christus leben. Man angefangen hat, sie so zu nennen. Und es ist interessant, dass sie nicht sich selbst Christen genannt haben, sondern dass sie von anderen Christen genannt wurden, die das in ihrem Leben gesehen haben. Oder wie Petrus sagt, ist unser Auftrag, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das könnte man sagen, das ist die Zusammenfassung von Petrus zu dem ganzen zweiten Buch Mose. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk. Das war, was Israel war. Die wir verloren waren, aber jetzt gerettet worden sind, mit dem einen Ziel, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt. Dass unser Leben und unsere Worte von Christus zeugen. Und das ist mein Wunsch für euch, dass du den Namen Christi erhebst. Das ist mein Gebet für euch als Gemeinde. Wir haben keine größere Freude, wenn ihr in der Wahrheit wandelt. Wenn ihr versucht, ein Licht für Christus zu sein, mit euren Worten, mit Taten. Und das ist, warum wir uns heute hier versammeln. Das ist, warum wir uns heute diese Bibelstelle anschauen. Ich will euch ermutigen, den Namen Christi zu erheben. Nicht, weil wir so gut in uns selbst sind, sondern weil er uns gerettet hat, weil er uns alle unsere Sünden vergeben hat. Und wir dürfen nun für ihn leben. Und ich möchte mit den Worten von Micha schließen, aus Micha 4, Vers 5. Denn alle Völker mögen wandeln, jedes im Namen seines Gottes. Wir aber wollen wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und dass wir Gott darum um Gnade bitten, diesen Vers auszuleben. O Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde Kraft gibst, die wir nicht in uns haben, Herr, sondern die Kraft, die in deinem Evangelium verborgen ist, Herr. dass wir in deinem Namen wandeln, in dem Namen des Herrn unseres Gottes, immer und ewiglich. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute Kraft gibst, mit allen unserem Tun in dir die Ehre zu geben, dass du uns morgen Kraft gibst, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, wo du uns auch hingestellt hast, Herr, dass wir in deinem Namen wandeln, Herr. Dass alles, was wir tun, dir zur Ehre ist, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir deinen Namen nicht beschämen, dass wir ihn nicht verunglimpflichen, dass wir ihn nicht in den Dreck ziehen durch unser Wort und unsere Taten, sondern dass wir dir großmögliche Ehre geben, Herr. Und wir sündigen so viel, Herr, und ich bin mir bewusst, dass wir auch diese Woche deinen Namen verunehren werden. Und ich bitte dich, Herr, dass wir immer wieder dann schnell zu dir kommen, Herr, dass wir deine Gnade und deine Vergebung suchen und dass wir nicht daran verzweifeln, dass wir solche großen Sünder sind, sondern, Herr, dass wir uns an dir, unserem großen Gott, erfreuen, der gerne Sünden vergibt, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit, Herr. Du gibst uns die Kraft, dass wir deinem Namen Ehre bringen. Ich bitte dich, Herr, hilf uns dabei. Amen.